Ich habe mich gerade an diese Rede erinnert von Friedrich Merz.
Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld auf den Konten unserer Bürger liegen?
Ja? Jetzt redet man von Ehegattensplitten, Mehrwertsteuer, die hochgeht. Warum machen die das? Das wird auch der SPD und dem Klingbeil keine weiteren Stimmen geben. Aber ich glaube, darum geht's nicht mehr. Die haben kein Geld mehr. Und jetzt geht's einfach nur noch darum, möglichst schnell an Liquidität zu kommen. Wenn der Staat einmal Liquidität braucht, dann wird er sehr kreativ.
Warum ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Menschen da draußen im Wohlstand grün wählt, ja? In München jetzt einen grünen Bürgermeister. Wir haben einen grünen Ministerpräsidenten. Ich bin sprachlos.
Es ist müßig auch darüber nachzudenken. Ist das so, ist das nicht? Das sind alles irgendwie ein bisschen Energieverschwendungen. Die sollten wir darauf verwenden, unsere eigenen persönlichen Projekte voranzutreiben, zu schauen, dass es unseren Familien gut geht, dass wir uns mental, aber auch mit unseren Konstrukten, die wir uns vielleicht geschäftlich gebaut haben, möglichst in Sicherheit bringen. Dafür sollte jetzt Energie aufgewendet werden. Wir sollten uns auf uns selbst fokussieren, schauen, wie wir für uns aus diesen Schlamasseln möglichst unbeschadet rauskommen und was die Masse der Menschen für sich selbst entscheidet, ist nachher denen ihre Entscheidung und jeder bekommt das, was er sich verdient hat.
Philipp, jetzt reden wir über Finanzen, bevor wir einsteigen in die aktuelle geopolitische Lage. Du bist Finanzanalyst mit dem größten deutschsprachigen Analysehaus. Du analysierst diverse Märkte. Wie behält man in diesen Zeiten den Überblick?
Puh, das ist eine gute Frage. Ist auf jeden Fall, wie ich merke, nicht sonderlich gesund, den Überblick in diesen Zeiten zu behalten. Denn das bedeutet, man beschäftigt sich aktuell mit sehr vielen unterschiedlichen und zuallermeist sehr negativen Themen. Und wir alle sind ja die Summe unserer Entscheidungen und alles ist Energie, also auch die Energie, die ich positiv oder negativ aufnehme. Und es ist halt nicht so spaßig, wenn es eigentlich nur um Tod und Verdammnis geht und man daraus dann wiederum ablesen soll, wie sich das auf die Finanzmärkte auswirft. Ich denke, wir machen das zum einen mit unserem Podcast. Für mich ist das natürlich eine tolle Sache und da auch nochmal danke, dass ich jetzt mit Dominik, der nicht nur mein Podcast-Partner ist, sondern auch zu einem richtig guten Freund geworden ist, das zusammen mache. Das ist harmoniert sehr gut zwischen uns beiden und das macht auch richtig Spaß wieder. Und das ist einmal die Sache, da können wir über Dinge reden. Wir haben die Möglichkeit, Dinge auszusprechen, die uns beschäftigen. Und vielleicht auch ein paar andere Eindrücke mitzugeben als das, was uns die öffentlich-rechtlichen Medien vermitteln wollen. Und das gibt mir zum einen sehr viel. Und dann ist es eben die analytische Seite auf der anderen Seite. Wie wirkt sich das aus, wenn jetzt die Straße von Hormuz länger gesperrt sein sollte, wovon ich aktuell ausgehe? Was heißt das für unsere ohnehin sehr fragile Energiesicherheit in Deutschland? Ich glaube, da sind sich die meisten Leute noch gar nicht bewusst, was für Auswirkungen das die nächsten Monate, manche Experten sagen sogar die nächsten Jahre haben wird.
Jetzt muss ich sagen und aus dem Nähkästchen geplaudert, der Philipp saß mit mir im Januar auf einer Heilfastenkur, weil wir uns das zur Tradition gemacht haben, einmal im Jahr sozusagen in den Körper runterzufahren, zu detoxen, zu entgiften, auch mal wieder zu sich selbst zurückzufinden, den Geist wieder ins Reine zu bringen. Tut mir sehr gut und was ich dort spannend fand, wir haben uns unterhalten und Philipp meinte, Mensch Dominik, du musst in Öl. Und dann sage ich, Philipp, ja, das Gefühl habe ich auch, aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Sagt er, das machen wir jetzt. Dann haben wir uns auf die Couch gesetzt und haben miteinander Ölposition aufgebaut. Und jetzt, wenn man ein bisschen zurückschaut, fast 50% im Plus oder 45 knapp, da hast du einen guten Riecher gehabt. Liegt man denn immer so richtig mit seinen Tipps, mit seinen Investment-Tipps oder woher wusstest du das? Woher hattest du diesen Riecher?
Also ich glaube, das war jetzt wirklich nichts, wo man sonderlich tief drin sein musste und oder sonderlich intelligent oder analytische Fähigkeiten haben, weil es stand ja eigentlich schon an der Wand geschrieben. Also die Liste der Länder, die eingenommen werden sollen, die Amerika und der Herr Amerika Israel auf der Liste haben, die ist sehr lang. Amerika spricht jetzt schon von Kuba, die Israelis sprechen de facto jetzt schon, Erdogan ist der Nächste, sie wollen an die Türkei ran. Und deswegen war mir relativ klar, wie das laufen wird. Der Iran steht, der Iran soll ja eigentlich seit 38 Jahren jede Woche aufs Neue bereits Atomwaffen haben, wenn wir den Worten der Benjamin Netanyahus folgen. Und dann war es wahrscheinlich wohl die Woche zu knapp jetzt vor kurzem, als die Verhandlungen liefen, der Iran eigentlich zu allem zugestimmt hat, was wahrscheinlich das Problem war. Deswegen musste man ihn schnell angreifen. Und dann war für mich im Januar, wo wir bei der Fastenkur waren und ich gesehen habe, wie sich die Truppenverbände bewegt haben, das kostet ja alles immenses Geld. Ja, also wenn ich einmal ganze Flottenverbände, Flugzeugträger, Tausende von Truppen verschiebe, dann mache ich das nicht einfach nur so. Das kostet, nur die Verschiebung kostet Multimillionen. Deswegen war die Spekulation recht klar. Die Amerikaner greifen den Iran an. Der Iran wird dann das machen, was er ohnehin angekündigt hat, die Straße von Hormuz schließen. So, 1 + 1 = 2. Was bedeutet das? Die Energiepreise werden durch die Decke gehen. Ich denke, wir haben das Ende dieser Bewegung noch nicht gesehen, denn die Gaspreise haben noch ordentlich Platz nach oben. Und dann sprechen wir auch von Düngemitteln. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem Landwirt unterhalten, der sagte, wir haben jetzt eigentlich nicht mehr genügend Düngemittel, um überhaupt die Saat für die nächste Ernte auszubringen, denn die muss gedüngt werden. Und an sich, also das sind so viele Themen, ich will da jetzt auch gar keine Panikmache betreiben, aber ich glaube, es wird am Ende nicht nur eine Energiekrise, sondern auch eine Lebensmittelkrise sein. Und das ist etwas, glaube ich, da wollen von der politischen Seite aktuell keiner wirklich darüber reden, weil dann würden die Leute wirklich die Fragen stellen und sagen, hey, warum machen wir eigentlich bei dieser ganzen Scheiße mit? Ich meine, jetzt aktuell muss ich sagen, Gott sei Dank, wenigstens machen wir hier nicht mit. Und einige europäische Politiker haben gesagt, nee, den Konflikt tragt ihr bitte selber aus. Aber sind wir mal ehrlich, wenn der Trump die Daumenschrauben bei Friedrich Merz oder Keith Starmer oder die Israelis anlegen, dann müssen die wahrscheinlich nur 3 Akten, die bisher nicht veröffentlicht wurden, mal rüberfliegen lassen. Dann sind die ganz schnell auch mit dabei. Und deswegen glaube ich, das könnte noch sehr unangenehm werden dieses Jahr und deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, gerade jetzt auch über physische Metalle zu verfügen in Zeiten, wenn Geldentwertung des Papiergeldes ganz rapide schnell weitergehen kann, denn mit steigenden Energiekosten steigt immer auch die Inflation.
Ich sag dir ganz ehrlich, was ich in den letzten Monaten herausgefunden habe, hat mich nachts nicht mehr schlafen lassen. BlackRock sperrt Auszahlungen. Die Ausfallraten im Privatkreditsektor sind höher als vor Lehman. Die Banken sitzen auf unrealisierten Verlusten, die ihr Eigenkapital übersteigen. Der Iran-Krieg treibt die Ölkrise durch die Decke und der digitale Euro wartet nur noch auf den richtigen Moment. Deshalb habe ich das wichtigste Webinar zusammengestellt, das wir bei Kettner Edelmetalle jemals gemacht haben. Am 27. April um 19 Uhr zeige ich dir live und schonungslos, was 2026 und 2027 auf dein Vermögen zukommt. Privatkreditblase, Bankenkrise, Stagflation, digitaler Euro, digitale ID, Krieg, Enteignung. Das sind keine Verschwörungstheorien mehr. Das sind Zahlen, Bilanzen, Gesetze und offizielle Dokumente. Und dafür habe ich die schärfsten Köpfe Deutschlands zusammengetrommelt. Insider, die ganz genau wissen, wie das System wirklich funktioniert. Die Verbindungen sehen, die andere noch nicht einmal erahnen können. Das Webinar wird live stattfinden, online und zu 100% kostenlos. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass wir es nochmal so veranstalten werden. Die Plätze sind deswegen streng begrenzt. Klick jetzt auf den Link und melde dich an. Das Zeitfenster, um dein Vermögen zu schützen, schließt sich schneller, als die meisten denken.
Ja, starke Worte. Also was ich vielleicht noch ansprechen möchte, ist das Thema Energie. Dazu werden wir morgen auch nochmal einen Podcast drehen. Wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder Vorstöße gesehen, auch von Karl Lauterbach, dass wir Hitze-Lockdowns brauchen. Das Thema Klima-Lockdowns schwingt ja eigentlich seit der Pandemie hinter uns her. Jetzt hat man natürlich das perfekte Narrativ, diese Art von Lockdowns, also Energie-Lockdowns, in die Gesellschaft zu bringen. Ich habe versucht, über Ostern einen Flug in Richtung Südsee zu buchen. Das war nahezu unmöglich. Es gab keine mehr de facto. Also das Reisen über den Mittleren Osten, über Dubai ist quasi mit Umstieg, weil dort eben fast alles umsteigt, unmöglich geworden. Oder wenn mit viel Vorlauf, sehr, sehr teuer geworden. Die Flüge haben sich vervier, verfünffacht. Aber auch die Tankstellen, wir sehen es, das ist mittlerweile schon zum Luxus geworden. Also heute überlegst du dir, trinke ich einen guten Wein oder fahre ich zur Tankstelle? Und jetzt ist die Frage, glaubst du, dass sowas tatsächlich in absehbarer Zeit in Deutschland möglich ist oder hältst du das für absolut irrational?
Also ich glaube, das haben wir jetzt gelernt. Nichts ist irgendwie irrational. Wir dürfen gar nichts mehr ausschließen. 0,0. Ja. Ich meine, wenn wir nur gesehen haben, jetzt in den letzten Wochen, um das mal an einem kleinen Beispiel, als die Benzinpreise bei uns zum ersten Mal so richtig hochgegangen sind und die meisten anderen europäischen Länder, die ganz furchtbaren Diktatoren, beispielsweise der Viktor Orban in Ungarn, der dann gesagt hat, wir stoppen den Benzinpreis, der Staat zahlt, es geht nicht höher, wie sich die Diktatoren eben immer für ihr Volk einsetzen. Und in Deutschland hat man gesagt, wir werden jetzt auch was für die lieben Verbraucherinnen und Verbraucher tun, denn das sind wir sind die Verbraucher. Und wir werden es den Tankstellen nur noch erlauben, dass einmal pro Tag der Benzinpreis erhöht werden kann. So, wir wissen doch alle, die Mineralölsteuer könnte, wenn das eine Entscheidung wäre, sofort gesenkt werden und wir hätten morgen sofort günstigere Benzinpreise, denn über die Hälfte des Preises ist die Mineralölsteuer. Aber warum haben die sich entschieden, das nicht zu machen? Obwohl sie doch wissen, wie schlecht es den Leuten geht. Meiner Meinung nach, weil die nichts mehr im Tank haben. Die laufen selber auf Reserve. Wir haben so gigantische Ausgaben. Wir haben ja kein Einnahmeproblem. Wir haben gigantische Steuereinnahmen. Wir haben ein Ausgabeproblem. Und ich glaube, die sind aktuell nicht mehr in der Lage. Eigentlich müssten sie es machen, alleine schon aus Opportunismus. Sie wissen, dann würden sie die CDU vielleicht sich noch einen Restwert an Wählerstimmen sichern. Aber die können nicht mehr. Und wenn wir jetzt von einem Staat reden, der möglicherweise viel näher am Rand steht, runterzukippen, als wir das denken, weil einfach gigantische Ausgaben jeden Tag anfallen, da muss man sich schon fragen, wie viel Zeit bleibt da auch noch? Ja? Das macht wieder so ein dunkles Bild, aber es geht mir einfach nur darum, vorbereitet zu sein. Ich glaube, jeder von uns sollte dieses Jahr vorbereitet sein, dass absolut alles möglich ist. Jetzt redet man von Ehegattensplitten, Mehrwertsteuer, die hochgeht. Warum machen die das? Die wissen doch, das wird auch der SPD und dem Klingbeil keine weiteren Stimmen geben. Aber ich glaube, darum geht's nicht mehr. Die haben kein Geld mehr. Und jetzt geht's einfach nur noch darum, möglichst schnell an Liquidität zu kommen. Und wenn der Staat einmal Liquidität braucht, dann wird er sehr kreativ dabei, es von den Habenden zu holen.
Das ist immer bei einem wichtigen Thema. Von dem Habenden oder von denjenigen, die sich etwas erarbeitet haben, es zu holen. Ich frage mich wirklich, und das frage ich auch gerne mal in die Runde, auch für nachher, wieso lässt sich der Deutsche das so lange gefallen, Philipp? Du bist selbst mittlerweile, ja, du bist Schwabe, man hört es leicht. Ich glaube, beim Jochen hört man es noch ein bisschen mehr. Du bist Schwabe, ja, du liebst dieses Land ja genauso wie ich. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, ne, dass die sich hier irgendwelche Leute reinschleichen wollen, dass die Journalisten vorne Menschen abfangen wollen, um ihnen zu erklären, dass das alles nur Spinner sind. Wir sind an dem Punkt angekommen, an dem viele Menschen und Leistungsträger sagen, ich werde keine Leistung mehr für dieses Land bringen. Aber warum ist es immer noch so, dass die Mehrheit der Menschen da draußen im Wohlstand grün wählt? Ja, in München jetzt einen grünen Bürgermeister. Wir haben einen grünen Ministerpräsidenten. Ich bin sprachlos.
Also ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, weil ich weiß nicht, ob die Leute so wählen. Das wissen wir alle nicht. Wir gehen davon aus, uns wird gesagt, dass sie so wählen. Aber wissen wir, ob die so wählen? Nee. Wir wissen, dass heute ein CDU-Minister zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, wir haben die Briefwahlen manipuliert. Das wissen wir. Und Bürgermeister, ja. Und es ist müßig auch darüber nachzudenken, ist das so, ist das nicht. Das sind alles irgendwie ein bisschen Energieverschwendungen, die sollten wir darauf verwenden, unsere eigenen persönlichen Projekte voranzutreiben, zu schauen, dass es unseren Familien gut geht, dass wir uns mental, aber auch mit unseren Konstrukten, die wir uns vielleicht geschäftlich gebaut haben, möglichst in Sicherheit bringen. Dafür sollte jetzt Energie aufgewendet werden. Wählen die Leute wirklich so? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn ich jetzt nach meiner persönlichen Meinung gefragt werde, ich finde es schon befremdlich. Wir wissen ja, der Deutsche, der fügt sich gerne selbst Schmerzen zu, er will das, er will wie ein traumatisierter Jugendlicher, der sich mit einer Glasscheibe ritzt, so kommt er mir irgendwie vor und dann wählt er trotzdem wieder. Aber wirklich 30%? Ist das wirklich so, dass fast jeder Dritte quasi die wählt, die ihn vorher deindustrialisiert haben? Da habe ich Probleme damit, das wirklich zu glauben. Und ich weiß nicht, ob nachher es ein gewisses Zünglein an der Waage gibt, um gewisse Veränderungen herbeizuführen. Ich meine, schauen wir uns nur in den Vereinigten Staaten an damals. Viele von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Es war damals Joe Biden gegen Donald Trump. Ich ging ins Bett, da war der Trump in so ziemlich allen Swing States lag er vorne. Und wo ich aufgewacht bin, hatte der Joe Biden, der drunter lag, plötzlich Briefwahl kam rein, so nach oben, nur noch Stimmen für ihn. Und da wissen wir auch heute, dass es da mit sehr komischen Dingen zugegangen ist. Ja, also die sind in der Lage, gerade was Briefwahl angeht, gerade digitalisierte Wahlomaten möglicherweise auch zu verändern. Auch da bringt uns das jetzt irgendwie, hilft uns das weiter? Wird das jetzt Wahlen annullieren? Nee, wird es nicht. Ich meine, und das machen wir hier auch, wir sollten uns auf uns selbst fokussieren, schauen, wie wir für uns aus diesen Schlamasseln möglichst unbeschadet rauskommen. Und was die Masse der Menschen für sich selbst entscheidet, ist nachher denen ihre Entscheidung. Und jeder bekommt das, was er sich verdient hat.
Das kann ich unterstreichen. Bevor wir auch ein bisschen ins Positive drehen, möchte ich trotzdem nochmal den Punkt Enteignung aufgreifen. Wir sind, wie du sagst, an einer Situation, an der wir ein Ausgabenproblem haben. Ich meine, in welchem Land ist es möglich, dass ein Kanzler für sechsstellige Beträge seine Frisur durchbekommt, ohne dass er abgesägt wird. Und, das
und die Frisur dann noch so aussieht. Ne?
Das hätte er in der Türkei günstiger bekommen. So, er sagt uns, bevor er gewählt wird, dass wir private Ersparnisse umwandeln wollen. Ja? Und zwar, dass wir Vermögen dass wir Kapital der Bürger mobilisieren wollen. Das war Ursula von der Leyen, sie hat so gesagt, turn private savings into investments. Also man will sozusagen an die Ersparnisse der Bürger. Und Friedrich Merz hat auf dem Parteitag in Augsburg gesagt, dass er es gut fände, wenn wir die brachliegenden Vermögen, also Kontoguthaben, in Infrastruktur investieren würden. Also man sagt es uns ja schon direkt ins Gesicht. Du schaust mich schon so hämisch an, ja.
Ich habe mich gerade an diese Rede erinnert von Friedrich Merz. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er da stand. Wissen Sie eigentlich, wie viel Geld auf den Konten unserer Bürger liegen? Ja, da war schon eine gewisse sexuelle Stimulation auch bei ihm da. Das sind ja oftmals bei diesen Leuten, da zählen ja Zahlen mehr zur Stimulation als jetzt irgendwelche Gefühle. Ja. Und vor allem, wenn es darum geht, wie tief man in dem Falle dem Bürger in die Tasche greifen kann. Ja, also auch hier. Was machen die? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wir sollten uns darauf fokussieren, möglichst viel so zu platzieren und so aufzustellen, damit dieser Griff in die Tasche, die werden bei jedem was holen, wenn sie wollen. Bloß wie viel sie nachher holen, da können wir selbst daran was mitbestimmen. Mit der Art, wie wir uns aufstellen, also wie ich mein Portfolio aufbaue, sind das alles Werte, die mir sofort genommen werden können oder sind es Werte vielleicht, die ich anonym irgendwo erworben habe, wo es keine Listen darüber gibt, wie viele es sind. Das sind ja nachher Themen, die kann ich selbst mit beeinflussen. Und solange ich das noch kann, das heißt also vor einer komplett Digitalisierung der Gesellschaft, auf die laufen wir jetzt zu. Wir wissen auch alle warum. Auch da geht es darum, wenn ich wirklich effektiv zugreifen möchte, dann muss ich alles digitalisiert haben, um eben Vermögensregister zu haben, die ich sofort auslesen können. Alles klar, wer ist der Habende? The have and the have nots. Um dann dazu zuzugreifen. Und ich glaube, das ist nur ein bisschen Wettrennen jetzt, das stattfindet, sich so zu positionieren, bevor das kommt. Weil, also ich mache mir da keine Illusionen, dass der Versuch, nicht nur der Versuch, dass es umgesetzt wird. Und wir haben eine positive Nachricht in meiner neuen Heimat, in der gelobten Schweiz, hat man jetzt quasi im Grundgesetz festgelegt, dass Bargeld nicht abgeschafft werden darf. Ich finde das eine extrem positive Nachricht, mal als erstes Land. Ja.
In Deutschland gibt es ja auch Versuche und Petitionen, weil das tatsächlich ein Weg ist, mit dem wir das digitale Zentralbankgeld abwenden können. Und da sind wir schon bei einem entscheidenden Punkt. Du sprichst über die Digitalisierung, über das zukünftige digitale Zeitalter. Ich denke, ihr wisst alle Bescheid. Wenn ihr meinen Videos folgt, dann seid ihr in diesen Themen drin. Jetzt geht es mir um mentale Resilienz. Also etwas, das wir als Zustand erarbeiten, indem wir Klarheit haben und darüber bestimmen, wie wir mit Einschlägen auf uns umgehen. So, wir hätten uns heute Morgen auch sagen können, wenn da draußen jemand steht, der die Menschen verängstigen will, wir sagen so ein Event ab. Wie gehe ich mit Stress um? Wie gehe ich mit Angst um? Wie gehe ich mit Druck um? Ich kenne niemanden, der mit ähnlich viel Druck in der Öffentlichkeit stand wie du. Du hast mich angerufen vor etwa 2 Jahren, sagst Dominik, da stehen Kameras vor meinem Büro, da geht ein Shitstorm los. In allen Zeitungen kommen Anfragen, die verdrehen die Wahrheit, die wollen dir in die Schuhe schieben, dass du die Kinderzimmer mit rechten Gedankengut infiltrierst. Ich habe das alles mitverfolgt, ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, lieber Philipp, ist, wie schaffst du für dich Resilienz, mentale Resilienz in Investmentphasen, aber auch generell für den Umgang und den Druck der Gesellschaft, der auch auf uns ausgeübt wird?
Also ich habe das Glück gehabt, dass mir in gewissen Lebensphasen immer wieder Dinge auch passiert sind, zugeflogen sind. Man kann es nennen, wie man möchte. Ich glaube, Gleiches und Gleiches zieht sich an. Und ich war eben, als ich noch ein jüngerer Mann war, auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich selbst diese Resilienz aufbauen kann, wie ich mir selbst Dinge in mein Leben holen kann. Und ich habe das ja schon oft gesagt, ich habe vor über 20 Jahren das Buch The Secret von Rhonda Burns gelesen und das hat einen immens prägenden Einfluss auf mich gehabt. Da war ich junger Mann, der Hauptschule, nie eine Uni besucht. Meine Mutter hat mich damals rausgeschmissen, hat gesagt, in 2 Wochen, nee, also bevor sie mich rausschmiss, sagte sie, in 2 Wochen tausche ich die Schlösser aus. Weil sie damals, da war ich 17, glaube ich, da hat sie gewisse Substanzen bei mir im Zimmer gefunden, die sie dort nicht finden wollten. Und dann hat sie gesagt, tschüss, du kannst jetzt rausgehen und du wirst dich um dein eigenes Leben kümmern. Ja. Und das ist im Nachgang, es war damals eine ganz schwierige Phase für mich und da habe ich auch, war ich sehr, sehr sauer auf meine Mutter und wütend, wie kann die das machen mit mir? Und im Nachgang war es das Beste, was sie mit mir machen konnte, weil sie hat mir gezeigt, dass ich Eigenverantwortung übernehmen muss für meine Aktionen. Und dann bin ich eben solchen Dingen begegnet wie diesem Buch. Das hat sie mir dann ganz am Ende noch mitgegeben. Dann habe ich das gelesen und habe ich gesagt, okay, alles klar, es ist also scheinbar möglich, dass ich mit der Kraft meiner Gedanken Dinge in die Realität holen kann. Also visualisieren, ich sehe es, dann verarbeite ich es gedanklich und dann kann ich es materialisieren, was das ist, was jeder einzelne Erfinder in der Geschichte der Menschheit gemacht hat. Er hat es erst in seinen Gedanken gehabt und dann hat es in die Realität geholt. Das ist also überhaupt nichts, was man irgendwie in Frage stellen sollte, ob das funktioniert. Jede einzelne Erfindung war in den Gedanken des Erfinders, bevor er sie in die Realität geholt hat. Und man muss natürlich aber auch was tun. Es reicht nicht nur bloß der fromme Wunsch, sondern die Türen, die sich dann öffnen, indem ich meine Energie auf etwas richte, dann öffnen sich Türen, ich begegne Menschen, es passieren Dinge. Da muss ich dann natürlich auch durchgehen. Ich muss mit diesen Leuten ins Gespräch gehen, ich muss etwas machen, ich muss mich anstrengen. So, und das war ein ganz wichtiger Teil bei mir. Ich würde sagen, ich verdanke dem Großteil meiner Erfolge und da würde ich nicht nur irgendwie geschäftliche Dinge hinzurechnen, sondern vor allem auch, dass ich ein glücklicher Familienvater bin. Ich habe eine Frau, die seit über 15 Jahren das Ganze mit mir mitmacht, was nicht einfach ist. Weder ich als Person noch die ganzen Dinge, die da außenrum eben mit dazukommen. Ja, auch für meine Frau ist es nicht lustig, dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen jetzt in die Schweiz gehen, weil eben ständig Presse da ist und ich auch gewusst habe, dass wir in einem Umfeld sind in Deutschland, wo es nicht mehr weit ist, dass halt auch bei mir mal morgens die Türe klingelt und ich im Bademantel dann aufmache und die vielleicht sagen so, jetzt steht bei Ihnen die Hausdurchsuchung an. Ja? Ich glaube, das war teilweise, wo ich noch da war, vielleicht noch wenige Wochen weg. Und so, und dann hat mich das eben einfach geführt. Ich habe Freunde, die mich toll unterstützen. Ich habe Leute, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Ich habe eine Frau, mit der ich gerne Zeit verbringe. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Vater geworden jetzt und führe ein größtenteils sehr zufriedenes Leben. Und ich denke, das ist es, was Resilienz auch schafft. Ja? Wir müssen schauen, dass die Menschen in unserem Umfeld positive Menschen sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir selbst auch darauf achten, toxische Menschen, die einen runterziehen, die einen nicht bestärken, die einem eher sagen, nein, du schaffst es nicht, die vielleicht selber durch ihre eigenen Aktionen Negativität in mein oder in das eigene Leben bringen, dass ich die aus meinem Leben ganz knallhart ausschließe. Ja? Schneide die raus wie einen Tumor. Das müssen wir alle machen. Ja? Wir kommen in Zeiten, in denen Netzwerke, Familiennetzwerke, ich meine sowieso, die Familie ist zum einen immer seltener und aber auch immer wichtiger. Es wird den jugendlichen Leuten von heute eingeredet, der Mann soll die Frauen nicht mehr mögen, die Frauen sollen die Männer hassen, alles ist nur noch gegeneinander, also auch die Geschlechter untereinander. Alles zu fragmentieren, damit Zusammenhalt nicht mehr kommt. Und ich glaube, wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung gehen, gegen den Strom schwingen, Zusammenhalt wieder stärken, dass wir durch diese Zeit durchkommen.
Sehr, sehr starke Worte. Du hast was Wichtiges gesagt und wir lernen uns immer noch kennen. Also wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber wir lernen uns immer wieder auch aus anderen Richtungen kennen. Und in einer Sache musste ich wirklich schmunzeln, in einem unserer Podcasts, der im Übrigen die wenigsten Aufrufe hat, mit nur 50.000 oder 60.000 Klicks, nur, da haben wir eben über ein sehr positives Thema gesprochen, also Mindset und das, was wir hier gerade besprechen. Und das zeigt mal wieder, dass die Menschen natürlich viel mehr auch auf die dunkle Seite, Negativität und so weiter abfahren, ja, und vielleicht auch gerne schwarz malen. Jetzt kann man aber mit Resilienz sich die Dinge in der Realität anschauen, Stichwort Epstein, ja, Stichwort rituelle Missbrauchshandlungen, Stichwort dunkelste Abgründe der Menschheit und zeitgleich trotzdem im Leben gefestigt sein und mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wie gehst du also damit um für dich, wenn du diese Nachrichtenvielfalt auch in den sozialen Medien und überall aufsaugst, dass du dich resettest? Also Eisbad ist, glaube ich, ein Geheimnis, das du für dich anwendest, aber gibt's da so ein paar Tricks aus der Philipp Hopfschen Trickkiste?
Also es ist ja eines, ob ich etwas aufnehme, es mir anschaue, nicht wegschaue oder ob ich mich darin suhle. Und je nachdem, es gibt, Menschen sind sehr unterschiedlich. Ich habe das eben Gott sei Dank nicht, dass ich so emotional und empathisch ausgeprägt bin, wie viele, die, der Deutsche geht ja gerne, anstatt dass er den Obdachlosen im eigenen Land hilft, geht er dann irgendwie in den Kongo, in ein Flüchtlingsheim und muss dann da helfen. Ja. So, es ist jetzt sehr schwarz und weiß, ja, in dem Sinne ist es auch so erklärt, aber wir sind nun mal so, wir müssen der ganzen Welt helfen, bevor wir uns selbst mal helfen. Ja. Alles geht immer, ja, ich hole mir ein Waisenkind aus Mongolien, ja, aber es gibt doch in Deutschland auch genügend. Also warum haben wir diesen Drang danach, zu versuchen, allen anderen zu helfen, bevor wir unsere eigene Situation anpacken? Und da ist es eben so, dass ich schaue diese Themen an, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich suhle mich darin und oh Gott, wie hat sich jedes eigene einzelne Opfer jetzt gefühlt? Ja, das kann ich natürlich machen, aber es tut mir ja nicht gut, weil auch diese Emotionen nehme ich ja auf. Also wir brauchen auf der einen Seite die Fähigkeit hinzuschauen, Dinge auch besprechen zu können, eben nicht zu sagen, nee, das gibt's alles nicht oder ich blockiere das aus. Und auf der anderen Seite aber auch eine nötige Distanz zu sagen, ich lasse das nicht jetzt in meine Seele rein. Ja. Weil wenn wir das machen, wenn ich jetzt mit den Schmerz eines jeden Kindes in Gaza nachvollziehen muss, dann bin ich kaputt, genauso wie diese Menschen dort unten. Ja. Und deswegen ist es, das ist ein schmaler Grat natürlich, was wir da machen. Ja. Wir beschäftigen uns schon mit vielen Dingen, die sehr, sehr negativ sind. Die nicht nur negativ, das sind die absoluten dämonischen Abgründe unserer Welt, die immer mehr zum Vorschein treten und jetzt auch für viele Menschen sichtbar werden. Vorher haben die ja gedacht, das gibt's alles gar nicht. Ja. Und trotzdem brauchen wir eine Distanz dazu. Und ganz wichtig, da sind wir wieder beim eigenen sozialen Umfeld, eine Familie zu haben, Dinge zu haben, für die es sich lohnt zu leben, für die es sich lohnt zu sagen, ich will mir eine andere Realität schaffen, ich will mir eine Zukunft schaffen, die prosperiert. Da brauche ich dann eine Distanz von anderem und schaffe mir mein eigenes Umfeld. Das ist mir wichtig, da habe ich dann auch all das und das lasse ich dann auch, an mich ran, aber die anderen Sachen möglichst nicht.
Andere Shops geben dir einen 5-Euro-Gutschein. Kettner gibt dir das hier.
Dieter Bohlen öffnet ihren Tresor. Jeder Kauf ein garantiertes Geschenk. Bei jeder Bestellung ab 100 Euro öffnet Dieter Bohlen für Sie den goldenen Tresor. Sie gewinnen garantiert eines von 12 exklusiven Edelmetallgeschenken. Inklusive der Chance auf den eine Unze Gold Maple Leaf 2026. Die Aktion läuft den ganzen April. Jetzt bestellen und gewinnen.
Echter Wert. Echtes Edelmetall, so muss das sein.
Vielen Dank. Meine Frage geht jetzt in Richtung Investments und Investmentstrategien. Jetzt sind wir beide, wie ich von dir weiß, aber auch von mir, breit aufgestellt. Wir kommen aber in sehr turbulente Zeiten. Du hast im Januar ein Reel gedreht, ein Video, Für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, da hast du die Kamera gesprochen, hast gesagt, das wird das anspruchsvollste Jahr unseres Investmentlebens, unseres bisherigen Investmentlebens, Philipp. Ich glaube, das Video hat mehrere Millionen Aufrufe generiert. Es scheint auf Zuspruch zu treffen, dass die Menschen das fühlen. Da ist eine Schwarmintelligenz, die merkt, oh, irgendwas passiert jetzt gerade 2026. Worauf oder wie stellen sich die Menschen heute auf? Jetzt haben Gold und Silber ist klar, aber es gibt dann einen riesengroßen Warenkorb da draußen an Angeboten. Also wir können über Aktien, wir können über ETFs, wir können über Immobilien, wir können über Kryptos, wir können über Diamanten, wir können über Humankapital, also Investment in dich selbst sprechen. Wie würdest du heute in diesem Jahr die Streuung in einem neu angelegten Portfolio, der jetzt jemand, der sagt, der hat 100.000 Euro, wie würdest du das verteilen?
Also jetzt bin ich 41 und das hat sich mit der Zeit auch geändert, wie ich darüber gedacht habe. Ich würde heute sagen, mache das, was du verstehst und mit was du dich auskennst. Denn die Auswahl ist ja grenzenlos. Ja? Ich glaube, das steht für alles heutzutage, wenn man sich mal anschaut, wie Menschen früher in Kontakt miteinander getroffen sind. Wie hat einer seine Frau kennengelernt? Ja, der ist halt irgendwo mal in der Bar gewesen oder sonst irgendwo und dem wurde ihm vorgestellt. Ja, heute ist es digital, dann hat man irgendwelche Apps, da wird man swipet man einfach durch. Also die Auswahl bei allem ist immens. Und ich glaube nicht, dass uns das gut tut. Das ist wie Macht. Wenn ich grenzenlose Macht habe, dann brauche ich schon einen extrem stabilen Charakter, dass mich das nicht kaputt macht, ja, und ich dann dadurch quasi Schaden auf die ganze Gesellschaft bringe. Und so ist es beim Investieren auch. Ich habe die Möglichkeit, in hunderttausende Dinge zu investieren. Jeden Tag kommen neue dazu. Alles wird mir als die nächste riesige Sache dargestellt. Am Ende des Tages versuche ich, das zu machen, was ich verstehen kann. Ja, also ich verstehe Aktien und Aktienbewertungen sehr gut. Und dann habe ich das Glück, dass ich natürlich eine eigene Analyseabteilung bei mir sitzen habe. Da rufe ich kurz an oder ich gehe morgens um 9 in den Chartcall, sage denen, das ist gerade mein Titel, dann ist es quasi wie wenn ich 9 Chirurgen habe, die schauen sich da den Patienten mal kurz an und geben die mir eine Meinung darüber. So, da habe ich natürlich ein großes Glück. Das mache ich, weil ich kann es verstehen. Und ich glaube, das ist generell so. Leute sollten lieber auch ein Investment in das eigene Unternehmen ist auch eine gute Idee, denn das bringt ja am Ende Cashflow. Also die wenigsten sind ja in der Lage, dass sie ein so großes Vermögen haben, dass dieses Vermögen alleine solche Renditen wiederum erwirtschaftet, dass sie gar nichts mehr machen müssen. Ja, das ist eine schöne Situation, wenn man die hat, wunderbar. Aber sonst haben wir Unternehmen, wir sind Unternehmer. Diese Unternehmen erzielen Gewinn. So, und ein Investment in diese Unternehmen macht durchaus Sinn, weil dann kann ich dadurch wiederum mehr Gewinne rausziehen. Und was ich dann mache quasi mit dem Schatz wieder der Dagobert Duck, dass ich mir das in meinen Wertspeicher reinstelle und mir da Goldmünzen dafür kaufe, das ist ja schön, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem dieses Unternehmen und dieses Unternehmen soll mir weiter Rendite abwerfen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ganz dass wichtig. Man darin investiert. Ja.
Also unternehmerische Tätigkeiten sind ohnehin, glaube ich, das Kapital mit der besten Rendite. Es gehört natürlich auch Arbeit, Fleiß, Mut und ein gewisser Zeitgeist dazu. Ja, also mich interessiert vor allem eines, wir sind beide Väter, Philipp, und beschäftigt mich in der Vergangenheit, in den letzten Wochen immer wieder vermehrt viel mehr damit, mit der Frage, wie kann ich Louis, der viele gute Fragen stellt, und unsere Kinder, die wir da draußen haben, finanziell auf das vorbereiten, was kommt. Und ich weiß, das interessiert dich auch sehr. Du bist sogar, glaube ich, an einem Schulprojekt oder sowas beteiligt. Und vielleicht reden wir da auch mal drüber, wie wir es schaffen, Kinder finanziell zu bilden, weil ich halte das für ein absolut wichtiges Thema, dass das, was in der Schule fehlt, kommt. Ja, der Zuspruch kommt ja. Also was würdest du Eltern, Großeltern mitgeben? Was tust du es vielleicht selbst mit deinem Junemann, mit deinem Sohnemann, der ist auch noch recht jung? Was ist das, was du Eltern und Familien mitgeben willst? Was würdest du Kindern heute erklären, damit sie fürs echte Leben bereit sind?
Also ich würde denen Gehälter auszahlen. Ist ganz wichtig. Jetzt mein Sohn, der ist jetzt 2,5, der weiß nicht, was Geld ist, ja, muss er auch nicht. Aber Zeit wird kommen, wenn er wieder los mal sich ganz normal mit mir unterhalten kann. Und dann ist es, denke ich, ganz wichtig, dass ich ihm für Aufgaben, also zum Beispiel Haushaltsaufgaben, Geld auszahle und er dann aber, das ist nicht nur okay, jetzt kriegt er Geld und schmeißt es in seinen Sparschwein, sondern er zahlt auch. Er zahlt zum Beispiel Wohngeld an mich. Er zahlt Essensgeld an die Mama. Das machen wir ganz bewusst dann, weil so lernt er schon in frühesten Jahren, wie kann ich, also erstens mal, für was brauche ich Geld? Was ist auch langfristig? Das ist nicht dieser kurzfristige Endorphingedanke. Leute scrollen in ihrem Handy die ganze Zeit rum. Das ist ja alles nur noch auf Kurzfristigkeit ausgelegt. Deswegen ist in großen Teilen die Jugend von heute, ich weiß, es ist immer so salopp rausgesagt, aber es ist halt so, die haben ein riesiges Problem, weil sie nicht mehr langfristig denken können, weil alles, was sie tun, nur noch auf Kurzfristigkeit ausgelegt ist. Ja. Und ich glaube, ich habe da schon ganz tolle Experimente gesehen mit Kindern. Da hat man, das Kind kriegt quasi Auszahlungen, es sieht also, okay, hier verdiene ich etwas, und dann will dieses Kind ja auch immer wieder, sieht überall Spielzeug, wir kennen das alle, und dann sagt der Auto, Auto oder was auch immer, ja. So, und dann heißt es, alles klar, hol's dir, kaufst dir doch, kannst dir ja kaufen. So, dann hat dieses Kind einen Teil, es ist quasi sein Depot, wo es Geld hat, das kann es rein ausgeben, dann gibt es ein langfristiges, dann gibt es eben das Wohngeld, dass er da wohnt, Essen und so weiter. Und dann lernt dieses Kind schon in frühesten Jahren den Umgang mit Geld, und vor allem es lernt auch damit, mit einer immer weiter steigenden Menge an Geld umzugehen und sich auch daran zu erfreuen. Weil sehen wir doch mal ehrlich, also ich habe das irgendwann, wo ich selber von den Nichtshabenden zu den Habenden wurde, habe ich die Freude daran entdeckt zu haben. Ja? Und ich denke, das ist etwas quasi, ich freue mich darüber, je mehr ich habe. Das ist aber nicht unbedingt eine Gier, wie das immer dargestellt wird, immer mehr, sondern es lässt mich nachts ruhig schlafen. Ja? Ich weiß, ich muss nicht quasi beängstigt sein, was das jetzt kostet, ob was das Essen oder der Urlaub kostet. Das ist ein schönes, beruhigendes Gefühl. Und dieses Gefühl soll gerne mein Kind auch haben irgendwann, dass es selber weiß, ich habe mir das jetzt erschaffen und jetzt habe ich etwas mehr Entspannung. Jetzt habe ich das auf der Seite und ich freue mich darüber, dass das wächst wie ein Baum. Ja, er pflegt diesen Baum wie einen Geldbaum quasi. Ja, und ich denke, quasi den Wert des Geldes dann auch in gewisser Weise dem Kind durch eigenes Vorleben zu zeigen. Ich denke, Kinder schauen immer, was die Eltern machen. Die Kinder sind nachher die Kopien der Eltern in gewissen Verhaltensweisen. Deswegen ist es ganz wichtig, auch in jüngsten Jahren, wie verhalte ich mich? Beispielsweise, man ist im Restaurant, wenn ich das teilweise sehe, da kriege ich immer ganz allergische Anfälle, wenn irgendjemand arrogant zu Servicepersonal ist. Ja, das ist etwas, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Also da ist bei jemand, der um mich herum ist, der irgendwie Arroganz zu Servicepersonal zeigt, der ist morgen weg. Und deswegen, das ist etwas, das lebe ich vor. Ja, also wie gehe ich respektvoll mit anderen Menschen um? Ja, wie behandle ich die? Welche Stelle haben die? Warum ist es jetzt so wichtig, dass ich respektvoll zu dem bin? Das speichern sich ja die Kinder alles. Und nachher sind wir selber dafür verantwortlich, welche Grundbasis wir dem Kind gegeben haben, damit es dann eigenständig ins Leben rausgeht.
Finde ich, ja, gerne. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar, was ist denn eigentlich, wenn du jetzt, du bist ja an einem gewissen Status auch angekommen, in dem es dir gut geht, in dem du dir das leisten kannst, was dir wichtig ist. Man hat immer Ziele, aber was treibt einen Philipp Hopf eigentlich heute noch an, immer noch jeden Tag aktiv zu sein, jeden Tag vor die Kamera zu gehen? Ich meine, du bist 41, ja, aber du hast ja schon immense Kurve in den letzten Jahren hingelegt.
Ja, aber irgendwie so, das ist jetzt nicht mein Denken. Ich sage immer, Dominik, ich glaube, das ist, da haben wir in diesem Falle recht ähnliche Frauen. Wenn wir nach Hause kommen, dann ist es nicht irgendwie, dann werde ich nicht so angekündigt wie von dir jetzt, wenn ich auf die Bühne komme, ja, dass meine Frau erstmal sagt, da kommt dieser unfassbar unglaubliche Mann jetzt wieder zu Hause mit diesem Erfolg. Ja, sondern ich komme rein, da heißt es, hallo Schatz, da drüben stehen die Mülltüten, bring sie bitte raus. So, das ist der erste Satz, den ich höre dann. Und das ist, dann ist mir, also da kommt es gar nicht erst, ja, dass ich mir dann irgendwie jetzt denke, ich bin so ein geiler Typ. Ja. Das ist halt einfach nicht so. Das
denkst du manchmal schon, oder?
Wenn du mich ankündigst, so, ja.
Aber das
fünf
bist du
Minuten,
auch, muss ich
dann
sagen.
Dann habe ich meine 5 Minuten, da laufe ich dann etwas an. Aber sonst ist es am Ende des Tages, ja, das ist schön, Erfolge zu haben, das ist alles eine tolle Sache, aber Ich weiß nicht, ich bemesse mich jetzt nicht an diesen Sachen, wie ich von außen betrachtet werde oder ob irgendwelche äußeren Personen sagen, dass ich jetzt, keine Ahnung, viele Klicks habe oder ich finde, man sollte sich da auch möglichst immunisieren vor solchen Sachen, Schulterklopfen und so. Da bin ich ganz, ganz vorsichtig, wenn mir irgendein Fremder irgendein Kompliment macht, das nehme ich eigentlich normalerweise gar nicht an. Aber was bringt mir das auch, ja? Das verfälscht ja irgendwie auch nur meine Selbstwahrnehmung. Ich nehme Komplimente gerne von Leuten an, die mir sehr eng stehen. Wenn meine Frau mir das sagt, wenn du mir das sagst, wenn Freunde mir das ehrlich sagen, dann ist das eine schöne Sache, dann nehme ich das auf und das war's aber auch. Aber wenn man irgendwann mal anfängt, den eigenen Scheiß zu glauben, der über einen gesagt wird, ob gut oder schlecht, da ist man ja verloren danach. Ja?